Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Antje Allroggen, guten Tag. Sie erinnern sich, im Sommer vergangenen Jahres, da spazierte ein Mann mit Deutschlandhütchen und Sonnenbrille durch die Medien. Demonstrant auf einer Pegida-Kundgebung, der so ein bisschen an Rumpelstilzchen erinnerte. Dieser war auch namenlos, auch war er wütend, weil er nicht gefilmt werden wollte. Mittlerweile haben die Angriffe gegen die Medien an Fahrt aufgenommen. Es wird gepöbelt, geschimpft, angegriffen. Was passiert, wenn sich ein Teil der Bevölkerung nicht mehr an geltende Verhaltensgrundsätze hält? Etwa an die Rahmenbedingungen für Recherche und Berichterstattung für Journalisten, durch die Pressefreiheit festgeschrieben. Darum geht es jetzt gleich. Unerschrocken, der Wahrheit verpflichtet, den ethischen Leitsätzen folgend, Verlockungen und gesuchten Einflussnahmen von außen widerstehend, stets mit dem nötigen Abstand und frei von persönlichen Befindlichkeiten. So definiert der Deutsche Presserat die Rahmenbedingungen für Recherche und Berichterstattung. Immer häufiger aber werden Journalisten daran gehindert, ihre Arbeit zu tun. Jüngstes Beispiel, die NPD in Hannover mobilisiert gegen Journalisten. Und das ist noch nicht alles. Sie hat zu einer Demo gegen 3 konkrete Journalisten aufgerufen. Dabei handelt es sich um Julian Feldmann, David Janssen und André Aden. Journalisten, die über den Rechtsextremismus schreiben. Am 23. November soll die Demo stattfinden, so der Plan. Der Journalist Andreas Speit schreibt ebenfalls über Rechtsextremismus, unter anderem für die Taz. Und dort ist gestern von ihm ein Artikel über die aktuellen Anfeindungen gegen Julian Feldmann erschienen. Und ich habe ihn heute Nachmittag gefragt, warum die NPD Feldmann an den Pranger stellt.
In Hannover möchte die NPD gegen einen freien Mitarbeiter des NDRs auf die Straße gehen. Der Hintergrund ist, dass der Kollege Julian Feldmann seit etlichen Jahren hervorragend über die rechtsextreme Szene nicht nur in Niedersachsen berichtet hat. Er hat aber auch über die sogenannten alten Kameraden berichtet. Und das nimmt ihm die Szene sehr übel, weil vor laufender Kamera einer ihrer Helden, ihrer Zeitzeugen, wirklich den Holocaust geleugnet hat und auch noch Massaker verherrlicht hat. Und das hatte natürlich auch harte Konsequenzen. Und deswegen ist er so ins Fokus dieser Szene geraten.
Ja, übel nehmen ist das eine. Pressefreiheit ist das andere. Sie zitieren in dem Artikel eine Begründung dieser jungen Nationaldemokraten, ist die Jugendorganisation der NPD, die argumentiert so, Feldmann habe sich in diesem Beitrag, den Sie gerade genannt haben, nicht als Journalist zu erkennen gegeben.
Ja, das hat die NPD tatsächlich behauptet, doch genau das stimmt. Mit verlaufender Kamera wird der etwas ältere Herr sehr wohl informiert, dass es ein Fernsehinterview ist und dass dieses Interview auch ausgesendet wird. Aber nachher hat die NPD so getan, als wäre ihr Kamerad vorgeführt worden. Aber das ist nicht der Fall gewesen und deswegen hat der NDR ja auch erfolgreich klagen können.
Hat der NDR sich überhaupt jetzt schon verhalten zu dem Aufruf an diese Demo?
In der niedersächsischen Landeshauptstadt beginnt jetzt so langsam die Solidarität für den Kollegen. Das heißt konkret, dass auch überlegt wird, ob es Gegendemonstrationen geben wird. Und das ist noch ganz offen, wer das alles unterstützen wird.
Ihrem Artikel zufolge bereitet die rechte Szene gerade ja noch weitere gezielte Anfeindungen vor. Und zwar gegen Journalisten, die kontinuierlich über Rechtsextremismus berichten und auch gegen Mitarbeiter von Beratungsstellen gegen rechts. Also auch gegen Sie. Sind Sie in Ihrer Arbeit schon konkret behindert oder bedrängt worden von rechts?
In den letzten Jahren hat es immer wieder Anfeindungen gegeben. Es hat auch Morddrohungen gegeben. Aber das ist natürlich auch genau die Strategie. Sie möchten eben einschüchtern. Und umso wichtiger ist es eben, dass man sich nicht einschüchtern lässt. Und man muss ja auch immer wieder betonen, Journalisten und Journalisten sind ja ganz besonders bedroht, aber auch in einer besonderen Situation. Wir erleben fast täglich, statistisch gesehen, 50 rechtsextreme Straf- und Gewalttaten in der Bundesrepublik. Und da sehen Sie alleine schon, dass Journalisten und Journalisten dort den geringsten Anteil der Betroffenen ausmachen. Andere Menschen, die den vermeintlich falschen Glauben haben, die vermeintlich falsche Hautfarbe oder den vermeintlich falschen Lebenspartner, sind alltäglich ganz anderen Bedrohungen ausgesetzt, als es Journalisten und Journalisten sind. Damit will ich die Bedrohung nicht kleinreden von Medienschaffenden, aber es ist eine besondere Situation.
Trotzdem die Frage, bekommen die Journalisten da ausreichend Rückendeckung, etwa von den Redaktionen, oder gibt es da manchmal auch die Tendenz, auch dann lassen wir das Thema mal lieber?
alltäglich ist es tatsächlich so, dass gerade auch Fotografinnen und Fotografen und Kameramänner und Kamerafrauen ganz besonders in der alltäglichen Auseinandersetzung angegangen werden. Man schlägt auf die Kameras ein, man bespuckt sie und da merkt man eben auch, wie angeheizt die Stimmung mittlerweile ist. Es ist ja nicht ohne Folgen, dass seit Jahren in diesem Milieu gegen die Lügenpresse gehetzt wird. Das heizt die Leute natürlich auf und wenn sie dann Journalisten und Journalisten sehen auf der Straße, die ihre Arbeit machen, ist natürlich die Gefahr da, dass sie bedroht werden und auch angegriffen werden, was ja auch stattfindet. Umso wichtiger ist das, was Sie angedeutet haben. Es ist dringend geboten, wesentlich solidarischer miteinander umzugehen und nicht vielleicht einzuknicken, wenn nach einem Bericht beispielsweise dann sich Rechtsextreme melden und sagen, nein, so könne man das doch nicht sehen. Und dann wird auf einmal der Bericht ganz schnell geändert, weil man Angst vor einem Rechtsstreit hat. Da hätte ich mir mehr gewünscht, dass wir mutiger sind, solidarischer sind und dort nicht vorwegeilend sozusagen einknicken, sondern dann eben auch den Rechtsstreit wachen sollten.
Sie haben gerade Situationen geschildert, in denen Journalisten massiv bedroht werden, auch körperlich. Außerdem kursieren in den sozialen Medien ja auch Fotos von Journalisten mit der Bitte um Hinweise, Wilder Westen also. Andere fragen mit Namenslisten nach Bildern und Informationen über die Person. Wie ist damit umzugehen? Ist das ein neues Phänomen?
In der Form, wie wir es gerade erleben, ist es tatsächlich ein neues Phänomen, weil es dynamischer und wirklich auch stärker innerhalb der Szene jetzt vonstatten geht. Wir erleben wirklich, dass versucht wird, das Leben, auch das Privatleben von Journalisten und Journalisten auszuspionieren. Und da ist schon zu befürchten, dass dort bestimmte Überlegungen im Raum stehen, wie man dann mit diesem Wissen umzugehen hat. Und das ist ja auch wirklich das in Häkchen Neue an den Anfeindungen von Julian Feldmann, dass man jetzt wirklich wegen ihn auf die Straße geht und versucht tatsächlich auch noch an seinem Wohnort Präsenz zu zeigen. Das ist natürlich ein sehr starkes Maß der Versuchung einer Einschüchterung. Und ich befürchte, dass manches Mal auch Kolleginnen und Kollegen dann doch schon so ein wenig überlegen, ja Mensch, muss ich mir das antun, wenn ich über die berichte, wenn es solche Folgen haben könnte. Also ich befürchte, der Druck ist da auch schon spürbar.
Bräuchte es bessere Schutzmaßnahmen für Journalisten auch durch die Polizei?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil wir leider eher erleben, dass die Polizei oftmals gerade die journalistische Arbeit in diesem Feld, ja, man muss das leider sagen, oft behindert. Meistens wird eher dann behauptet, beispielsweise bei Fotografinnen und Fotografen, dass diese doch jetzt eigentlich hier provozieren würden, wenn sie bei den Aufmärschen die Fotos machen. Da sollte man sich doch nicht wundern, das habe ich wirklich auch schon live gehört, dass dann einige Rechte sich aufregen würden. Da, glaube ich, muss noch einiges mehr getan werden innerhalb der Polizei, um auch herauszuarbeiten, was presserechtlich erlaubt ist und wie man miteinander bei so angespannten Situationen umzugehen hat. Ich habe da leider den Eindruck, dass manches Mal die Polizei eher da die Journalistinnen und Journalisten als die Störer sieht, die quasi ihre Arbeit erschweren. Und dann versucht man eher, die Journalistinnen und Journalisten weg vom Geschehen zu bekommen, anstatt denen ihre Arbeit zu ermöglichen.
Die NPD mobilisiert zu einer Demo gegen Journalisten. Und darüber habe ich mit Andreas Speit gesprochen. Und wir wollen der Frage noch etwas weiter nachgehen. Erfahren Journalisten ausreichend polizeiliche Unterstützung, wenn sie etwa über politische Randgruppen berichten? Pressefreiheit quo vadis ist keine übertriebene Fragestellung mehr, sondern ein Thema, über das in diesen Tagen immer wieder heftig diskutiert wird. Und wenn sich dazu Journalisten und Polizisten zusammentun, wie gestern auf einer Tagung, dann lässt sich an diesem Zusammenschluss ablesen, dass der Druck gegen die Meinungsfreiheit zunimmt und dem etwas entgegenzusetzen ist. Und unser Landeskorrespondent Christoph Richter war auf der Tagung dabei.
Das Mikrofon oder die Kamera wird weggeschlagen, tätliche Attacken. Für viele Journalistinnen und Journalisten auf rechtsextremen oder rechtspopulistischen Aufmärschen und Demonstrationen fast schon Alltag. Und die Situation hat sich zusehends verschärft, weshalb Schutzwesten, Sicherheitshelme oder gar Bodyguards als Begleitschutz bei manchen Demonstrationen zur Basisausstattung gehören. Was wie ein Einsatz im Krisengebiet klingt, ist in Deutschland, zumindest bei rechten Kundgebungen, längst zur Normalität geworden, sagt der Journalist und Buchautor Michael Kraske.
Ich glaube, die Hemmschwelle ist auch deutlich abgesenkt. Und mir erzählen Kollegen, dass sie eben regelmäßig erleben, dass sie angefeindet werden und dass auch Polizisten in der Weise nicht immer die Seite der Journalisten ergreifen. Die freie Berichterstattung wird da massiv eingeschränkt.
Die Polizei sieht Journalisten zunehmend als Störer, nicht als einen rechtsstaatlichen Akteur. So der 47-jährige Kraske weiter. Er ist einer der Podiumsteilnehmer einer Tagung zur Pressefreiheit an der Polizeifachhochschule Aschersleben, der Ausbildungsstätte für den Polizistennachwuchs in Sachsen-Anhalt.
Und hier geht es jetzt darum, dass Rollen Rollenbild noch mal ganz klar zu klopfen, und zwar von den Einsatzleitungen der Polizei her, dass Journalisten eben keine Störer sind, sondern dass sie einer grundgesetzlich garantierten Aufgabe, wichtigen Aufgabe für die demokratische Gesellschaft nachgehen. Das heißt, da muss nachgebessert werden, und dazu braucht es den ganz festen politischen Willen in den Innenministerien.
Der mehrfach ausgezeichnete Medienjournalist Kraske berichtet von Situationen, in denen Polizeibeamte gar gezielt wegschauen, wenn Journalisten attackiert werden. Die Arbeit von Journalisten wurde regelrecht behindert, wie kürzlich in Frankfurt am Main auf der Buchmesse geschehen, als der rechte Verleger Götz Kubitschek einen akkreditierten Journalisten bedrängt und mit physischer Gewalt gedroht habe. Doch statt dem Journalisten zu Hilfe zu kommen, statt den Verleger in die Schranken zu weisen, habe die Polizei dem Medienvertreter Vorgaben gemacht, wie er seine Arbeit zu machen hätte. Belege, die zeigen, dass es seitens der Polizei Nachholbedarf gebe.
Genau. Es geht darum, dass die Regeln gelten müssen und nicht irgendein Bauchgefühl. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir eine klare wissenschaftliche Erfassung beispielsweise von demokratiefeindlichen Einstellungen in den Sicherheitsbehörden brauchen. Da gibt es derzeit kein Lagebild. Das ist eine Leerstelle und die muss dringend gefüllt werden.
Aber klar sei auch, dass man natürlich nicht alle Polizisten über einen Kamm scheren dürfe. So Kraske weiter. Mit auf dem Podium der Tagung zum Thema Pressefreiheit und dem spannungsgeladenen Umgang von Polizisten und Journalisten saß auch Mario Schwan, der Direktor der Polizeiinspektion Halle. In sein Zuständigkeitsgebiet fällt der Terroranschlag vom 9. Oktober, aber auch die letztjährigen Demonstrationen in Köthen, die 2018 für bundesweites Aufsehen gesorgt haben, nachdem bei einem Streit ein junger Mann an einem Herzinfarkt gestorben war. Den Umgang von Polizei und Journalisten beschreibt Mario Schwan anders als Journalist Michael Kraske als konstruktiv und vertrauensvoll, auch wenn durchaus so manche Situation, wie er sagt, anspruchsvoll sei. Den Ruf nach besserem Polizeischutz könne er aber nicht nachvollziehen. Das seien lediglich Einzelfälle, so Schwan weiter.
Ich bin der Meinung, dass es insgesamt gut läuft. Und wenn es in Einzelfällen dazu kommt, dass Medienvertreter nicht sachgerecht behandelt werden, dann müssen wir das mitgeteilt bekommen und werden das nachbesprechen.
Etwas anders, man kann auch sagen, differenzierter sieht es Frank Knöppler. Er ist der Chefausbilder für den Polizistennachwuchs im Land Sachsen-Anhalt und der Rektor der Polizeifachhochschule Aschersleben. Der Umgang von Polizeibeamten mit den Journalisten müsse viel mehr als bisher zum Curriculum der Polizeiausbildung werden. Da gäbe es Nachbesserungsbedarf.
Was ich aber für viel wichtiger halte, ist auch dieses Thema in der Fortbildung zu verankern. Sprich, immer wieder sozusagen auch den Finger in die Wunde zu legen und das als aktuelles Fortbildungsthema auch hier anzubieten. Und auch diese Verabredung haben wir mit dem Presserat getroffen, dass wir uns das nochmal anschauen.
Das heißt, künftig werde es als Konsequenz aus den Ereignissen in Köthen und Chemnitz in Sachsen-Anhalt eine Art Pressefreiheitsseminar geben als Nachschulungsangebot für Einsatzbeamte. Attacken auf Journalisten seien eben keine Kollateralschäden. Ein besserer Polizeischutz sei dringend geboten, damit sich Journalistinnen und Journalisten in Deutschland bei rechten Kundgebungen künftig eben nicht mehr, so Knöppler weiter, wie in einem fernen Krisengebiet fühlen.
Christoph Richter berichtete aus Aschersleben. Die Deutsche Telekom, sie baut ihr TV-Geschäft aus. Und dazu hat sie sich die Übertragungsrechte für die Fußball-EM 2024 gesichert. Die EM wird aller Voraussicht nach auf Magenta Sport zu sehen sein, dem Streaming-Portal der Telekom. Erstmals gehen die Rechte damit nicht an ARD und ZDF. Will die Telekom nun auch als Medienunternehmen aktiv werden? Mathis Jungblut mit den Hintergründen.
Es hatte sich angebahnt. Konnte man sich früher sicher sein, jedes sportliche Großereignis im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu sehen, haben ARD und ZDF in den vergangenen Jahren immer mehr TV-Rechte verloren. Zum Beispiel an der Champions League oder an der Übertragung der EM-Qualifikationsspiele. Sportfans können mittlerweile fast jede Sportart im Internet verfolgen. Die Basketball-WM 2019 war auf Magenta Sports, dem Streaming-Portal der Telekom, zu sehen. Die Rallye-Weltmeisterschaft wurde von Red Bull TV live im Internet übertragen. Und als sich die Lizenzgeber der Handball-WM 2017 mit der ARD nicht einigen konnten, sprang kurzerhand die Deutsche Kreditbank ein, die das Ganze über YouTube zeigte. Ein Trend, der sich abzeichnet: Unternehmen greifen immer häufiger in den Sportrechtemarkt ein. Sie sind nicht mehr passiver Sponsor, sondern aktiver Vermarkter, sagt Christoph Bertling. Er lehrt Kommunikationsforschung an der Deutschen Sporthochschule in Köln.
Früher war es eigentlich für einen Sponsor nicht möglich, ein Millionenpublikum zu erreichen. Und durch die Digitalisierung kann man natürlich ein Massenpublikum sehr gezielt ansprechen und dabei auch sehr auf die einzelnen Bedürfnisse eingehen. Und dieses Nadelöhr-Journalismus muss man nicht mehr gehen, sondern man hat einfach die Möglichkeit, selber zu kommunizieren. Und das wird natürlich dann strategisch konsequent umgesetzt.
Früher wollten viele Sponsoren ihre Zielgruppe durch Sport im Fernsehen erreichen. So sollte das Produkt bekannt und das Image verbessert werden. Medien haben auf diese Weise bei der Unternehmenskommunikation mitgeholfen. Das Internet ermöglicht es jetzt, dass Firmen komplett selber bestimmen können, wie sie nach außen hin auftreten.
Das machen dann tatsächlich auch sehr viele damit, einfach alles unter eigener Kontrolle zu haben. Denn der Journalismus bedeutet natürlich aus Unternehmenssicht immer auch Unsicherheit und auch Kritik, auch vielleicht berechtigte Kritik, die man aber vielleicht auch nicht unbedingt hören möchte.
Doch nicht nur Unternehmen und Sponsoren suchen ihre eigenen Übertragungswege, auch Sportverbände sind dabei. Das IOC hat mit dem Olympic Channel einen eigenen Streamingdienst. Und auf Sportdeutschland TV zeigt der Deutsche Olympische Sportbund zum Beispiel die Tischtennis-Bundesliga und die zweite Handball-Bundesliga. Bei Olympia 2020 wird sich dieser Trend noch verstärken. Denn Rechteinhaber Eurosport arbeitet künftig mit Twitter zusammen und stellt Sponsoren des IOC ausgewählte Livestreams zur Verfügung, die dann über Twitter übertragen werden. Drohen dabei Interessenskonflikte, wenn Unternehmen Sportveranstaltungen übertragen? Die Telekom zeigt die Fußball-Europameisterschaft 2024 und ist gleichzeitig Sponsor des DFB, aber auch des FC Bayern. Christoph Bertling sieht es differenziert.
Natürlich kann man Interessenskonflikte sehen, aber man muss sich immer so ein bisschen auch fragen, für was stehen diese Live-Events? Und wenn diese Live-Events tatsächlich für Unterhaltung stehen und eben nicht dafür stehen, kritische Themen anzusprechen, dann kann man sagen, dass vielleicht so eine Gefahr gar nicht so wahnsinnig groß ist, wenn der kritische Journalismus flankierend dann auch die Möglichkeit hat, die Sachen einzuschätzen, was dann auch seine Aufgabe wäre, gerade des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Für die Telekom geht es bei den TV-Rechten für die Europameisterschaft 2024 aber nicht nur um Selbstvermarktung. Ansgar Zerfass lehrt strategische Kommunikation an der Universität Leipzig und er sagt, die Telekom wolle auch die eigene Produktpalette erweitern, um im hart umkämpften Telekommunikationsmarkt zu bestehen. Mit der Fusion von Vodafone und Unity Media ist für die Telekom ein großer Konkurrent entstanden.
Durch die Fusion der Kabelanbieter sieht die Telekom natürlich da ein bisschen, ich sag mal nicht die Fälle davon schwimmen, aber es ist notwendig, an Kunden an sich zu binden. Und das macht man natürlich dann, indem man versucht, Koppelangebote zu machen von eigentlich Infrastruktur, denn nichts anderes ist ja der Receiver, das Empfangsgerät, was ich von denen bekomme, und eben attraktiven Inhalten. Und da ist die Telekom in der Tat genau in der Mitte positioniert, weil sie ja beides anbietet.
Weil der TV-Rechtemarkt im Moment so zersplittert ist, haben Sportfans unzählige Möglichkeiten, Live-Sport zu sehen. Allerdings müssen sie dafür viele verschiedene Abos abschließen, die oft nicht ganz günstig sind. Auf die Spiele der Europameisterschaft 2024 können sich die deutschen Fans trotzdem freuen. Denn laut Rundfunkstaatsvertrag müssen alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale frei empfangbar sein. Das wird entweder per Sublizenz in der ARD der Fall sein oder auf einem kostenlosen Kanal der Telekom.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hans-Peter Schreieck, Chefredakteur des Schwarzwälder Boten aus Oberndorf am Neckar. Unsere Schlagzeile morgen könnte lauten Polizisten, Polizisten, Polizisten und im Untertitel mehr Personal ist gleich mehr Sicherheit. Diese Rechnung jedenfalls macht der Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobel, auf. Wir haben Herrn Strobel befragt nach seiner Einschätzung der Polizeireform in Baden-Württemberg. Herr Strobel lässt nun durchblicken, dass er einerseits sagt, die Struktur ist das eine, aber in Wirklichkeit kommt es hauptsächlich darauf an, mehr Polizistinnen und Polizisten einzustellen und entsprechend gut auszubilden und auszustatten.
Das war's fürs heute von Medias Res. Nach den Nachrichten empfehlen wir Ihnen wie immer noch den Büchermarkt mit einem schönen Titel von Matthias Enach. Verraten wir noch nicht. Hier im Studio war Antje Allroggen. Danke fürs Zuhören.